Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aha, sehen Sie, es hat ein Informationsspeicherungs- und Wiedergabesystem hier. Das merke ich. Wir wollen also zum letzten Abend Kapitel 5 durchnehmen von Daniel und dann am Ende zum Abschluss einige Verse aus dem 12. Kapitel von Daniel, denn das 12. Kapitel gibt uns das Ziel von allem. Es ist sehr viel die Rede hier von der Endzeit, aber da bleibt es nicht stehen. Es geht weiter hinüber bis zur Vollendung. Und Daniel sagt das mit Verstand und Weisheit. Ich glaube, es wird Sie alle erquicken, wenn Sie es hören. Nun, lasst uns dann anfangen mit Kapitel 5. Es steht hier nichts über den Tod von Nebukadnezar, aber er ist gestorben und Belsatzar ist, also er ist nicht mehr König, Belsatzar ist jetzt König geworden und er ist groß geworden in der Vollmacht seines Vaters und er hat Wohlstand erlebt und Pracht und Ehre. Und das hat es hat die gleiche Wirkung gehabt, wie es bei uns im Wohlstand zu haben neigt, wenn ich mich vorsichtig ausdrücken darf. Er ist nämlich ein Trunkenbold geworden und er hat nicht gelernt zu arbeiten und sind auch andere Dinge, die wir sehen werden im Laufe des Lesens dieses 5. Kapitels. Es ist ein sehr gutes Kapitel, nur muss man nicht eine Sekunde abschalten, sonst werden Sie den Faden verlieren und wenn man den Faden verloren hat, ist das sehr schlecht für Sie. Der König Belsatzar veranstaltete für seine 1000 Großen ein glänzendes Mahl. Also, Sie müssen merken, wie er hieß. Wie hieß er? Belsatzar. Und wie hieß Daniel? Belsatzar hieß Daniel. Also, da müssen Sie aufpassen, sonst kommen Sie durcheinander. Belsatzar und Belsatzar. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden. Sie sind nicht miteinander zu verwechseln, charakterlich gewesen. Daniel und Belsatzar. Für seine Großen ein glänzendes Mahl. Das Erste, was wir hören von ihm, ist Prunk und Wohlstand. Nichts, dass der kleine Mann angefangen hätte, klein zu arbeiten und dann seine Genüsse zu haben. Er hat seine Genüsse vorneweg haben müssen und die Arbeit ist ein nicht notwendiges Übel, nicht wahr, bei ihm gewesen. Und in Gegenwart der Tausend, und im Gegenwart der Tausend sprach er dem Weine zu. Und in der Weinlaune merken Sie, wie oft Alkohol zum Vorschein kommt bei diesem Mann, der Wohlstand hatte, ohne ihn je verdient zu haben. Und dann vergleichen Sie, was geschieht in allen Gesellschaften, die Wohlstand anbieten, ohne die notwendige Arbeit, den Wohlstand zu verdienen. Und dann merken Sie, was die Wirkung ist auf den Charakter der Leute, die mehr konsumieren, als sie produzieren. Und unser heutiges politisches System ist darauf ausgerichtet, dass es bestehen kann und die Wahlen bekommt, die Stimmen mit Wohlstand zu kaufen, die Wahlstimmen mit Wohlstand zu kaufen, statt mit Produktion und Arbeit zu kaufen. Was die Leute brauchen, ist eigentlich die Möglichkeit zu verdienen und produktiv zu sein, dann sind sie glücklich. Aber wenn man Kurzschluss macht, und so macht wie bei Belsatzar hier, um schnell gewählt zu werden und dass die Leute dann stimmen, wie man sie haben will, man gibt denen das, was sie nicht produziert haben. Und das ist das Übel in dem politischen System. Daran liegt ökonomisch gesehen das Übel. Und das hat ihn verdorben. Das Einzige, was er denkt, ist Wein. Und ich habe das notiert in meiner Bibel. Er gab es mit Wein. Er sprach dem Wein zu. Und dann im zweiten Vers, und in der Weinlaune befahl nun Belsazar. In der Weinlaune. Und das kommt fünfmal vor. Wein, Weinlaune, Betrunkenheit und solche Dinge. Also Genüsse ohne Produktion. Und das verdirbt den Menschen den Charakter. Solch Niesen, wissen Sie, der jetzt in Amerika in Exil lebt, der hat es sehr gut gesagt. Man kann manche Weisheit lernen von diesem Mann, denn er ist den harten Weg gegangen, ist viele Jahre gewesen in Sibirien und er hat sich ernährt, teilweise von den Mammuten da, die tausende von Jahren alt sind, oben in dem Permafrost. Er und seine Kollegen sind hingegangen zu diesen toten Tieren, die da gefroren liegen, nicht wahr, die plötzlich umgekommen sind durch irgendwie Temperaturumschwung. Und da haben die Menschen von dem Fleisch gelebt. Er sagt, es sei, wie wenn man den eigenen Gürtel essen muss. So ist das Fleisch. Und er zweifelt nicht an Mammuten da oben in Sibirien, als sie gegessen. Er sagt, dass der Sozialismus, der eben darauf aus ist, den Menschen das zu geben, zu konsumieren, was sie nicht produziert haben, er sagt, das System ist menschenunfreundlich. Ich glaube, das ist ein sehr weises Wort, was er da sagt. Denn wir sind nicht gebaut dafür. Wir sind gebaut dafür, im Schweiße unseres Angesichtes unseren Wohlstand zu erwerben. Im Schweiße des Angesichtes. Und nichts ist gesünder physiologisch als Schwitzen, Arbeiten. Sei es Mathematik, sei es draußen im Garten umgraben. Das hat dieser junge Mann nicht gehabt. Und deshalb sehnt er sich immer mehr nach mehr und mehr Genuss. Denn das verdirbt, das hat ihn verdorben, hat seinen Charakter verdorben. Jetzt gucken wir. In der Weinlaune nun befahl Belsazar die goldenen, die silbernen Gefäße, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggeführt hatte, hereinzubringen. Er wollte nicht nur den Wein haben und in die Weinlaune kommen, er wollte es so prunkvoll und so kulturell hochstehend haben wie möglich. Und was gab es Schöneres als die Gefäße, die goldenen und die silbernen Gefäße aus dem Tempel zu Jerusalem? Alle haben es bewundert, denn sie standen, wo Nebukadnezar sie hingetan hatte, im Tempel seines Gottes, seines Götzen, wie sie wollen. Und die hat sie dann geholt, dass sie nicht nur den physiologischen Genuss hatte, sondern auch den, darf ich es sagen, ohne dass Sie mich missverstehen, kulturellen Genuss. Er wollte nicht nur betrunken werden, sondern unter den Anzeichen, Vorzeichen des höchsten Genusses tun. Also kein Luxus, selbst wenn es Gottes Luxus war, mit diesen Gefäßen aus dem Tempel. Er wollte auch die haben, um seinen Wein zu haben. Zu zeigen, wie viel Wohlstand er hat. Da brachte man die goldenen und silbernen Gefäße, die aus dem Tempel Gottes in Jerusalem weggenommen worden waren. Man sieht, wie wehmütig der Daniel das schreibt. Die waren aus dem Tempel Salomos in Jerusalem. Und jetzt kommen diese Trunkenbolde mit den Nebenfrauen in Konkubinat mit diesem Mann. Die werden entweiht zu solchen Zwecken. Man sieht, wer das schreibt, wie das ihm wehtut, zu denken, wozu Gott solche Gefäße gegeben hat und wie sie jetzt missbraucht werden. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt passen Sie auf. Sie sind selber ein Gefäß Gottes. Und sie sind da, das zu tun und dem zu dienen, wozu Gott sie gemacht hat. Wir können mit unserem Körper, der genannt wird ein Gefäß Gottes, wir können edle Werke damit tun und Gott damit dienen. Oder wir können geringere, verwerfliche Werke tun. Wir können den Kelch, mein Körper, missbrauchen für diese Weiber und für diese Trunkenbolde. Wir können unseren Körper dahin geben, unedle Werke zu tun. Und darüber muss ich morgen früh bei Herrn Rath im Hotel Christ Hotel reden, wie wir über diese Dinge sprechen. Wir können unseren Körper gebrauchen für edle Zwecke oder für unedle Zwecke. Und Paulus sagt, wir sollen dafür sorgen, dass wir den Kelch des Körpers, das Gefäß des Körpers nicht missbrauchen. Was für Werke haben Sie alle heute getan? Was für Werke habe ich getan? Denn wir sind ein Kelch, sollten ein Kelch sein im Tempel Gottes. Vielleicht sind wir in einen anderen Tempel gekommen und haben Werke getan, die unwürdig waren. Nun, die aus dem Tempel Gottes in Jerusalem weggenommen worden waren, und der König und seine Genossen, seine Gemahlinnen und Nebenfrauen, die tranken daraus. Sie tranken Wein, kommt noch einmal, sie tranken Wein und priesen die goldenen, die silbernen, die ehernen, die eisernen, die hölzernen und die steinernen Götter. Also so ein Bild des Missbrauches. Der Mensch ist gemacht worden, um Gottes Sohn, Gottes Regent auf Erden zu sein. Wir sind geschickt worden, um das Paradies zu pflegen, zu halten. Denn die Erde sollte ein Paradies sein. Und im Schweiße unseres Angesichtes sollen wir es auch pflegen. Aber wir können anders damit tun. Und das ist, was diese Frauen, was dieser König, dieser Trunkenbold getan hat. Die Gefäße, die Gott machen ließ zu seinem eigenen Dienst, hat er missbraucht. Wenn wir das getan haben, dann müssen wir Buße tun. Und Gott hat uns gemacht für edle Zwecke, seine Liebe und seinen Charakter zu zeigen hier auf Erden. Auch in der Wissenschaft hat er das gemacht, dass wir das tun. Nun, man sieht, wie der arme Daniel das genau beschreibt, wie diese heiligen Gefäße missbraucht wurden. Die Spannung ist da. Jetzt kommt die Auflösung dieser Spannung. Was wird geschehen bei solcher Blasphemie? Denn es ist Blasphemie, wenn Gotteslästerung, wenn man die Gefäße Gottes zu heiligen Zwecken gemacht, für solche Zwecke benutzt werden. Ob wir es tun, in unserem Kelch, in unserem Körper, ob die es tun, da mit den goldenen und silbernen Gefäßen. Jetzt kommt die Auflösung. Vers 5. Zur selben Stunde kamen Finger einer Menschenhand zum Vorschein und die schrieben dem Leuchter gegenüber auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die da schrieb. Er sitzt da, er ist halb betrunken, halb besoffen ist der Mann. Und all seine Nebenfrauen da und die anderen Weiber, die er hatte, und seine Großen sind alle drei Viertel betrunken. Und im Tumult des Gelagers sehen sie, wie diese Hand, eine Menschenhand, erscheint und an die getünchte Wand schreibt, ganz langsam und deutlich. In diesem halb betrunkenen Tumult sieht der König das. Sehen Sie die Reaktion? Und der König sah die Hand, die da schrieb, und da verfärbte sich das Antlitz des Königs. Er wurde kreideblass. Der Mann verfärbte sich, das Gesicht des Königs, das Antlitz des Königs. Und beängstigende Gedanken befielen ihn, das glaube ich. Denn seine Hüftgelenke wurden kraftlos. Verstehen Sie, was er da meint? Kennen Sie das? Wenn Sie richtigen Schock gehabt haben, nicht wahr? Einen richtigen Schock gehabt haben. Wenn Sie einen richtigen bösen Unfall gesehen haben auf der Autobahn, nicht wahr? Dann wird es einem ganz schlecht zumute, nicht wahr? Und seine Hüftgelenke wurden kraftlos. Und seine Knie schlotterten aneinander. Kann man sehen, nicht wahr, wie er da steht. Denn er ist halb betrunken. Das heißt, dass seine Gefäße sowieso zu groß waren, nicht wahr? Denn wenn man halb betrunken ist, wird man sehr rot. Und da sinkt der Blutdruck. Und jetzt kommt dieser Schock, kommt das Adrenalin in das Blut rein, macht die Gefäße zu und hat überhaupt kein Blut. Zuerst zu viel da, nicht wahr, vom Weine. Und dann gar nichts. Sie können sich denken, die Physiologie kann das sehr schlecht aushalten, so ein plötzlicher Wechsel. Wie wenn man plötzlich, wie in Finnland der Fall ist, nicht wahr, in der Sauna gewesen ist, bei 110 Grad, kennen Sie das? Und die Luft verbrennt einem die Lungen, wie man es einatmet, und dann springt man in den See, nicht wahr, mit Eisbergen drin. Ich war schockierend für das Herz und all das. Und so war die Wirkung, die physiologische Wirkung bei diesem armen Kerl. Wenn man Genuss hat, ohne zu arbeiten, ist das ein sehr großer physiologischer Schock für die Menschen. Wir sind nicht gebaut dafür. Nun, jetzt kommt es. Beängstigende Gedanken befehlen, jetzt ist schlechte Übersetzung das, nicht wahr? Man könnte es viel farbvoller übersetzen, aber ich lasse meine Künste da, weil ich noch viel anderes zu tun habe, sonst kann ich es tun. Seine Knie schlugen aneinander und der König schrie. Er schrie. Man solle die Beschwörer, die Chaldäer, die Sternseher, die Sterndeuter hereinholen. Alles, was er tun konnte. Halt! Meine weisen Männer. Und die Chaldäer und die Sterndeuter hereinholen. Dann hob der König an und sprach zu den weisen Babels, wer diese Schrift lesen kann und mir kundtun, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und ein Hals die goldene Kette tragen um den Hals. Und er soll als einer der drei obersten Beamten im Reich herrschen. Nun, das war wirklich ein bisschen schwach, finden Sie nicht? Einen Mann in Purpurkleiden zu wohnen, wenn er sowas tun kann. Es wirkte ein bisschen geistesschwach, das. Ich meine, sein Vater hat Besseres angeboten als das, nicht wahr, wenn man so ein Werk tut. Und da sitzt er dreiviertel betrunken, man sieht, wie seine, darf ich jetzt höflich sagen, man sieht, wie seine Kreativität entflohen ist mit dem Wein, nicht wahr? So was zu sagen, ist doch lächerlich. Aber sie haben nicht gelacht. Wer diese Schrift lesen kann, mir kundtun, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden, um den Hals die goldene Kette tragen, er soll einer der drei obersten Beamten im Reiche herrschen. Nun kamen wohl all die Weisen des Königs herein, aber sie konnten die Schrift nicht lesen, noch dem König sagen, was sie bedeutet. Waren sie auch alle betrunken, dass sie nicht lesen konnten? Denn es war auf Aramäisch. Das konnten sie doch alle. Und da war es sehr deutlich an die Wand. Und sie konnten es nicht lesen. Nun, man kann verstehen, dass ein Dummkopf wie Belsazar es nicht lesen konnte. Denn es waren nur die Schriftgelehrten, die lesen konnten, nicht wahr? Damals haben die Könige weniger das Lesen gelernt, nicht wahr? Und jetzt stehen Sie da und sagen, Sie können es nicht lesen. Ich glaube, Sie haben nicht gewusst, was es bedeutet. Und wenn Sie es gelesen hätten, nicht wahr, nicht auslegen können, hätte er wirklich was gegen Sie gehabt. So standen Sie da, ich weiß es nicht, ob Sie mit zu viel Alkohol von der Luft in dem Saal bekommen hatten, denn Sie stanken alle nach, entschuldigen Sie, Sie rochen alle nach Alkohol. In so einem Gebäude. Für Sauerstoff haben sie schlechter gesorgt in jenen Tagen als heute. Ja, da befiel den König Belsazar große Angst. Große Angst, und sein Antlitz verfärbte sich. Also noch einmal ein Schuss Adrenalin, nicht wahr? Als er nicht sehen konnte, dass eine Lösung kommt. Also ein Schock nach dem anderen. Und sein Gesicht verfärbte sich noch einmal. Er muss sich die Farbe gewechselt haben wie ein Chamäleon, nicht wahr? Also einmal hoch und einmal so und einmal so und einmal so. Das arme Herz, sein armes Herz. Unter solchen Umständen. Und sein Antlitz verfärbte sich, seine Großen aber waren auch bestürzt. Und infolge der Rufe des Königs und seiner Großen kam die Königin Mutter in den Festsaal. Sie hörte, dass es einen Tumult gab. Und sie wusste, dass sie sehr viel Wein bestellt hatten. Und sie hörte, wie sie alle schreien, meint vielleicht, dass sie aufeinander losgehen mit dem Schwert. Denn es gibt viel, viel Geschrei. Und die Königin Mutter, sie will herunterkommen, wie Könige Mütter das zu tun pflegen, und zu sehen, was die jungen Leute tun, nicht wahr? Und da kommt sie rein, zu sehen, was da los ist in ihrem Palast. Und wie sie reinkommt, ja, wir müssen das mal lesen, nicht zu schnell. Die Königin Mutter in den Festsaal, und sie hob an und sprach: Merken wir jetzt genau, nicht wischen hier, sehr wichtig. Sie redet ihn richtig an, ihren Sohn. O König, mögest du ewiglich leben. Okay, die Form ist richtig. O mögest du ewiglich leben. Lesen Sie, das ist ein Computerfehler. Kommt vor bei mir, besonders wenn man Gehämmere wie ein Schlaghammer beim Zahnarzt bekommen hat den ganzen Tag. Nur ein Computerfehler, nichts anderes. Mögest du ewiglich leben? Ja, richtig. Lass dich nicht ängstigen von deinen Gedanken, und dein Antlitz braucht sich nicht zu verfärben. Sie hat auch gemerkt, dass er seine Farbe wechselt wie ein Chamäleon, nicht wahr? Das darf nicht sein, sonst wird dir was passieren, wenn das weitergeht. Es ist, sagt sie, in deinem Reich ein Mann, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem zu deines Vaters Zeiten Erleuchtung und Verstand und göttergleiche Weisheit gefunden ward. Sie hat Daniel nicht vergessen. Sie wusste, was Nebukadnezar zu ihm gesagt hat. Was sie hier erzählt, ist wortgetreu, was Nebukadnezar von ihm gesagt hat. Sie hat, die Frau, hat das alles behalten, wie Daniel beschrieben wurde. Und Verstand und göttergleiche Weisheit gefunden ward. Ihn hat der König Nebukadnezar, dein Vater, zum Obersten der Gelehrten und Beschwörer und Chaldäer und Sterndeuter eingesetzt, weil ein außerordentlicher Geist und Einsicht und Verstand, Träume auszulegen, Rätsel zu deuten und Knoten zu lösen. Ich liebe das, und Knoten zu lösen, nicht wahr? Es ist sehr schön, wenn man Knoten lösen kann. Ich habe nie die Geduld, das zu tun, aber meine Frau kann es wunderbar. Sie hat genug Übung bei mir gehabt, nicht wahr? Bei diesem Daniel gefunden ward, dem der König den Namen Belsazar gab. Lass nun Daniel rufen, und er wird dir die Deutung kundtun. Okay. Da wurde Daniel vor den König geführt. Und der König hob an und sprach zu Daniel: Bist du Daniel, einer von den verbannten Judäern, die mein Vater, der König, aus Judäa hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei, und dass man bei dir Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit gefunden habe. Nun hat man die Weisen und die Beschwörer vor mich geführt, damit sie die Schrift da lesen und mir kundtun sollen, was sie bedeutet. Doch sie sind nicht imstande, mir zu sagen, was die Sache bedeutet. Von dir aber habe ich gehört, dass du Deutungen zu geben und Knoten zu lösen vermögest. Nun denn, wenn du die Schrift da zu lesen und mir zu sagen vermagst, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und um den Hals die goldene Kette tragen. Eitel wie ein, ich habe beinahe gesagt wie ein Mädchen, aber das darf ich nicht sagen, aber Eitelware und eine goldene Kette tragen, nicht wahr? Also wirklich. Nun, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und um den Hals die goldene Kette tragen. Und du sollst als eine der drei obersten Beamten im Reich herrschen. Jetzt passen Sie auf. Sind Sie mit mir? Sind Sie alle da? Jetzt passen Sie auf. Hier ist etwas, was man lernt, wenn etwas ausgelassen wird. Ich gebe Ihnen dieses Schlüsselwort. Jetzt passen Sie auf. Da antwortete Daniel und sprach zu dem König, O König, lebe ewiglich. Keine Spur. Keine Spur. Die Form ist jetzt dahin. Jetzt geht es um Leben und Tod. Und diese Form, weil er wusste, dass der Mann schon zum Tode verurteilt war, und in der gleichen Nacht, denn die Mäde und Perser, die haben Babel umzingelt und sie haben heimlich alles bereitgestellt, um den Fluss zu ändern, den Kurs, also das Bett des Flusses zu ändern. Und da war es ein Teil der Verteidigung. Und es war alles bereit und sie brauchten nur das Wasser abzulenken und dann konnten sie direkt in die Stadt einmarschieren. Und sie haben ihn in der gleichen Nacht getötet. Und Daniel hat das gewusst, vorher. Und deshalb sagt er nicht, O König, lebe ewiglich. Er sagt es nicht. Er weiß. Der Mann ist verurteilt. Nun wissen Sie, das geschah in der gleichen Nacht. Aber wenn wir nicht die Vergebung Gottes haben, sind wir alle gleich. Sie alle, ich auch, gleich verurteilt. Wenn wir nicht die Vergebung Gottes haben für unsere Sünden. Sind Sie sicher? Haben Sie sich bemüht, Ihr Herz dem Herrn Jesus auszuliefern, weil er für Sie starb, dass Sie nicht sterben müssen? Das ist die große Frage. Daniel hat gewusst, du hast nur ein paar Stunden jetzt, mein lieber Mann. Und er redet mit ihm, wie wir sehen werden, dementsprechend. Er redet ganz genauso treu zu Belsatzar, wie er es getan hat zu Nebukadnezar. Ganz treu. Er redet zu ihm wie zu einem sterbenden Mann, nicht zu einem König. Sie kennen die Geschichte von Spurgeon, der oft mit der Königin Victoria sprach, obwohl er Baptist war. Und sie war Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und man fragte ihn, wie redest du denn mit ihr? Und er sagte, ich rede zu ihr wie zu einer Seele, die ihrem Gott begegnen muss. Das ist, was ich tue. Und sie schätzt es. Und so hat es der Daniel getan. Ich finde das wunderbar. Wo die Form eine Heuchelei gewesen wäre, hatte die Form nicht angehalten. Lesen wir es dann. Dann antwortete Daniel und sprach vor dem König, behalte deine Gaben für dich. Also jetzt ist nicht mehr Zeit zu spaßen. Spaß ist schon richtig an seinem Ort, aber jetzt ist nicht die Zeit für das. Behalte deine Gaben für dich und gib deine Geschenke einem anderen. Er war unbestechlich, man konnte ihn nicht bestechen, den Daniel. Also jetzt ist es ernst, jetzt reden wir ernst miteinander. Doch die Schrift will ich dem König lesen und ihm kundtun, was sie bedeutet, beides. O König, bleibt aus, ich lebe ewiglich. O König, der höchste Gott, du gehst mit ihm um, hatte deinem Vater Nebukadnezar Königswürde und Größe und Ehre und Majestät gegeben. Und ob der Größe, die er von ihm verliehen, zitterten und bebten vor ihm die Völker aller Nationen und Zungen. Er tötete, wen er wollte, und er ließ am Leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Doch als sich sein Herz überhob und er hochmütig war, bis zur Vermessenheit, er redet von seinem Vater, er wurde hochmütig bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Ehre ward ihm genommen. Er wurde aus der Gesellschaft der Menschen ausgestoßen. Sein Sinn wurde dem eines Tieres gleich. Sehen Sie nicht, o König, dass Menschen werden können wie Tiere? Und wenn Menschen werden wie Tiere, dann sind sie schlimmer als Tiere. Denn sie haben Verstand und wissen ihren Verstand wie Tiere anzuwenden. Und das ist noch schlimmer als ein Tier, das den Verstand nicht hat. Wenn Menschen zu Tieren werden, und er spricht zu all diesen betrunkenen Leuten, sie sind wie Tiere, wie sie da sitzen an dem Tisch und trinken aus Gottes Gefäßen und lästern den Gott aller Himmel. Und da redet er entsprechend zu dem. Er wurde aus der Gesellschaft der Menschen ausgestoßen. Diese Leute, die sich so benehmen wie Belsatzar, die werden aus der menschlichen Gestalt gestoßen, menschlichen Gesellschaft gestoßen. Und er hatte seinen Aufenthalt bei den Windeseln. Er nährte sich vom Gras wie das Vieh. Und sein Leib benetzt vom Tau des Himmels, bis er erkannte, dass der höchste Gott Gewalt hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber setzen kann, wen er will. Nun kommt es. Jetzt kommt die väterliche Seelsorge an diesen verwegenen Sohn. Du aber, sein Sohn Belsatzar, gibt ihm seinen Namen. Du hast dich nicht gedemütigt. Du hast gesehen, was Gott deinem Vater getan hat, und du hast keine Lehre daraus gezogen. Wie viele Kinder sind hier aus gläubigem Haus, die noch nicht gelernt haben, das zu tun, was ihre Eltern getan haben, als sie sich demütigten vor dem Herrn Jesus? Dann sagt Herr Jesus, vergib mir die Sünden. Und die Jugendlichen haben es vielleicht nicht getan. Oh, liebe Freunde, die Pflicht hier ist, dass man lernt von den Eltern, von ihren guten Taten wie auch von ihren bösen Taten, wie Gott die bösen Taten heilt und die guten Taten noch besser macht. Aber dass man wenigstens von den Eltern lernt. Und die Schwierigkeit heute ist, was man den Generation Gap, also die Lücke zwischen den Generationen, vergisst. Und deshalb lernt man nichts von der älteren Generation. Das ist eine ganz große Not heute, dass man nicht lernt. Ich bin im Ersten Weltkrieg geboren, nicht wahr? Und ich bin durch den Zweiten Weltkrieg gegangen. Da kann man, und ich bin sehr dankbar für unsere Kinder, die haben sich das alles angehört, was wir die Eltern in Kriegen erlebt haben. Und sie haben es sehr zu Herzen genommen. Und sie sind auch Kinder Gottes geworden, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Kinder, wenn es Kinder hier sind, die den Weg nicht gegangen sind wie ihre Eltern, es ist eine Verantwortung, den Weg der Eltern gesehen zu haben. Viele Eltern hier haben es schwer gehabt. In Zeiten, wovon die jungen Leute keine Ahnung haben, was es ist, wenn die Bombennächte kommen, nicht wahr? Ich hab's auch gehabt. Lern von denen, die sind Wege gegangen, von denen man lernen kann. Und dieser Bub hier, der liebte die Weinlaube, die Weinlaune und ist den Weg, hat von dem Weg seines Vaters nichts gelernt. Und Daniel sagt, mein lieber Bub, lerne du von dem Weg deines Vaters und demütige dich. Sonst wirst du ein Vieh werden wie dein Vater. Du wirst das menschliche Herz verlieren wie dein Vater. Ein Mensch, der seinen Kelch missbraucht, sein Körper, wie die Leute, die Kelche Gottes missbraucht haben, ist auf dem Wege Nebukadnezars. Bis er es gelernt hatte, sagt er. Nun, sagt Daniel, wie lange wird es dauern, bis du es lernst? Wie lange? Die Zeit ist knapp, denn heute ist beschlossen. Und das hat Daniel gewusst. Heute ist beschlossen. Es ist die 12. Stunde. Jetzt ist Zeit, dass du lernst, dich demütigen, wie dein Vater es getan hast. Du aber, sein Sohn Belsazar, hast dich nicht gedemütigt, wiewohl du dies alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Man hat die Gefäße seines Tempels. Es steht zu der Tatsache, dass der Tempel des Gottes war, der die Himmel gebaut hat. Hat man die Gefäße seines Tempels vor dich bringen müssen, und nun trinkst du daraus Wein mit deinen Großen, deinen Gemahlinnen und deinen Nebenfrauen, die Silbernen, die Goldenen, die Ehernen, die Eisernen, die Hölzernen, die steinernen Götter, die doch nicht sehen und hören und keinen Verstand haben, die hast du gepriesen. Dem Gott aber, in dessen Hand dein Odem liegt und bei dem dein ganzes Geschick steht, mein lieber Bub, dem hast du die Ehre versagt. Da ist denn von ihm die Hand gesandt und die Schrift dort geschrieben worden. Die Schrift aber, die da geschrieben steht, lautet, jetzt kommt es, was geschrieben steht an der getünchten Wand, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und dies ist die Bedeutung der Worte. Mene heißt, Gott hat dein Königtum gezähnt. Und dann noch einmal, er hat zweimal gezähnt. Das heißt, Gott redet zweimal oder dreimal zu jedem Menschen. Und hier hat man es zweimal. Gott hat dein Königtum gezählt und es preisgegeben. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Alle Münzen damals wurden auf die Waage getan. Und wenn man geschnippelt hatte an den Münzen, um Gold oder Silber wegzunehmen, hat man es gleich erkannt an der Waage, denn sie waren zu leicht. Du bist auf der Waage gewogen worden und zu leicht erfunden worden. Feres heißt, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben worden. Das ist schon geschehen. Und da sitzen diese Buben da in den königlichen Palast hinter ihrer Panzerung. Sie waren teils durch den Fluss verteidigt. Und sie meinten, dass sie sicher waren. Die anderen Teile waren durch Soldaten sichergestellt worden. Und jetzt haben sie das Wasser abgeschnitten und sie waren dabei, das Wasser abzuschneiden, dass die Soldaten direkt durch die Kanäle in die Stadt marschieren können, ohne jeglichen Widerstand. Und das war schon geschehen. Daniel, der Seher Gottes, hat es gemerkt und gesehen und entsprechend gehandelt. Er hat gesagt, ich lebe ewiglich. Du bist schon zu Tode verurteilt und du sitzt da und betrinkst dich. Nun, wir sind alle mehr oder weniger in der Lage, nicht wahr? Wir sind alle programmiert zu sterben. Ich auch. Die Sache ist, sind wir bereit? Sind wir programmiert? Bereit, um diesem Programm entgegenzuwirken, dass wir sterben müssen? Bist du bereit? Da gab Belsazar Befehl und man bekleidete Daniel mit Purpur. Er ließ es über sich ergehen. Denn was bedeutet es? Doch schon verloren. Die Medern und Perser kommen. die sind schon in der Stadt. Ein Mann bekleidete Daniel mit Purpur und legte ihm die goldene Kette um den Hals. Und auch rief man öffentlich aus, dass er eine der drei obersten Beamten im Reiche herrschen sollte. Und das Reich war schon kaputt. Das Reich dieser Welt, die Reiche dieser Welt, für die wir stimmen müssen und all das, die sind schon kaputt. Denn der Stein, der ohne Menschenhand ausgeschnitten worden von den Felsen, wird all den Reichen auf die Füße fallen und selber die ganze Erde erfüllen. Das, was ich sein will, Freunde, ich will meine Bemühungen fürs Reich Gottes ausüben. Das wird mir nicht genommen werden, Ihnen auch nicht. Wo sind die Bemühungen von uns allen? Da müssen wir ernst machen mit diesen Dingen, denn hier kommt das Ende. Und dann gehen wir auf das 12. Kapitel über. Als einer der drei obersten Beamten in einem kaputten Reich herrschen sollte, in derselben Nacht wurde Belsazar, der chaldäische König, getötet. Die Meder und Perser hatten heimlich die Verteidigungen genommen, marschierten rein, wo das Wasser war, und sie haben ihn erbarmungslos in seinem betrunkenen Zustand ermordet. Tot. Was nützt es, die goldene Kette und gekleidet in Purpur und ausgerufen zu werden in einem kaputten Reich, dass er der dritte Beamte im Reich ist, einer der dritten ist? Was nützt das? Und so ist es mit den Reichen dieser Welt. Wir müssen versuchen zu helfen, wo wir können. Aber Ehre, von denen will ich nicht haben. Und Darius, der Meder, empfing das Königtum im Alter von 62 Jahren. Nun, schlagen Sie mit mir bitte jetzt auf das Ende der Geschichte in Daniel Kapitel 12. Was Schönes zu lesen. Da habe ich gedacht, ich kann Sie nicht so lassen mit so etwas Traurigem wie hier. Hier kommt es. Daniel Kapitel 12. Er spricht von dem Untergang all der Reiche dieser Welt, ehe das Reich Gottes aufgerichtet wird. Und er spricht von der großen Drangsal, die da kommt über die ganze Erde. Und dann sagt er von dieser Zeit: Zu jener Zeit wird sich Michael erheben, der große Engelfürst, der die Söhne deines Volkes beschützt. Die Söhne deines Volkes beschützt. Jeder, der Kind Gottes ist hier, hat einen Engel, der ihn beschützt. Da bin ich aber wirklich froh. Haben wir oft gesehen, wie man beschützt wird. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie noch keine gewesen ist, seit Völker bestehen. Bis auf jene Zeit, so schlimm war es nie. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der sich aufgezeichnet findet im Buch des Lebens. Muss ich das betonen? Jeder, der aufgezeichnet ist im Buch des Lebens. Gott ist nicht vergesslich. Der weiß ganz genau, ob der Preis ihrer Sünde und meiner Sünde bezahlt ist durch Jesus und ob ich den Preis angenommen habe als bezahlt von ihm, der sich aufgezeichnet findet im Buch des Lebens. Und viele von denen, die da schlafen im Erdenstaub, werden erwachen. Hier haben wir die Auferstehung der Toten, die kommen wird. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu Schmach und zu ewigem Abscheu. Die Weisen aber werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die viele zur Gerechtigkeit geführt, wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist mein Ziel. Das, nicht, dass man Menschen belehrt und dass man so die Schulmarm, wie man sagt im Englischen, Gouvernant, wie die Schweizer sagen, das nicht. Aber dass man Menschen dazu führt, gerecht zu leben vor Gott und Menschen, das ist mein Ziel. Und wenn wir das tun können, dass wir Menschen zu einem besseren Leben führen können, für sich und für andere, das ist, was Gott sucht von uns. Dass Menschen Kelche, Menschen Gefäße benutzt werden zu ihrem eigentlichen Zweck. Die, die das tun, die werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste und die viele zur Gerechtigkeit geführt, wie die Sterne immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis auf die Endzeit. Und wir sind in der Endzeit jetzt. Die Zeichen sind alle da. Viele werden es durchforschen, das Buch, und die Erkenntnis wird wachsen. Und dann Vers 9 des gleichen Kapitel 12. Er antwortete: Geh, Daniel, denn die Worte bleiben verschlossen und versiegelt bis zur Endzeit. Dann wird es offenbar werden. Viele werden gesichtet und gereinigt. Und was Gott mit dieser Gemeinde tut, ist, er sichtet sie und mich und wir alle. Und wenn er sichtet, will er reinigen, dass wir das rausnehmen, was unwürdig ist, und das drin lassen, was würdig ist. Und das ist das Verfahren, das geschieht beim Bibellesen. Denn das Wort Gottes reinigt mich. Da erkenne ich im Wort Gottes, was ihm wohlgefällig ist, was würdig ist, dass ich für ihn tue. Und ich erkenne auch das, was unwürdig ist. Die Gaben des Geistes, Sie kennen sie alle. Das sind Gaben, die würdig ist, die gewürdig sind vor ihm. Viele werden gesichtet und gereinigt und geläutert. Das Verfahren von heute, durch den heutigen Tag, durch den wir gegangen sind, soll ein Verfahren der Läuterung sein. Und wenn man geläutert wird, dann fühlt man sich sehr, sehr glücklich. Ich sage Ihnen, wenn ich vom Garten komme, ich habe einen Garten, damit ich ein bisschen körperlich betätige und ich schwitze sehr gern. Und ich schwitze sehr gern. Wenn ich meinen Rasen mähe, wissen Sie, am heißen Sommertag kann ich in 3 Stunden 1 Kilo verlieren. Und das ist meistens Schweiß. Leider geht das Fett so nicht so schnell weg, nicht wahr? Aber das Wasser kann man schon verlieren. Und dann, wenn man so richtig verklebt ist, nicht wahr? Dann kommt man rein und man duscht sich ab. Kalt oder warm, wenn es so schlimm ist. Shampooiert die Haare und man kommt raus wie neugeboren. Man ist geläutert worden, nicht wahr? Äußerlich gesehen. Stimmt oder stimmt's nicht? Und wenn man das mit dem Bad, im Wasserbad des Wortes tut, so ein Shampoo nimmt, entschuldigen Sie, aber regelmäßig jeden Tag, wenn ich kann, mache ich mehr als einmal am Tag. Wissen Sie, man kann dann auftreten. Finden Sie nicht? Niemand sagt ein Wort. Also da bin ich wirklich erschrocken. Aber es ist doch so, nicht wahr? Sie wissen, wie wohl man sich fühlt. Wir waren jetzt in Delray Beach war es, in Florida. Und da sind wir in den Atlantischen Ozean vor einer Woche gegangen, meine Frau und ich. Die Wellen waren 2 Meter hoch. Also es gibt nur eins. Rein und durch die Wellen, nicht wahr? Und da kommt man am anderen Ende raus. Ah, da ist man geläutert, nicht wahr? Das ist ganz wunderbar. Finden Sie nicht? Nur hat es Haifische dort, man muss aufpassen, nicht wahr? So ist das Wasserbad im Wort, wissen Sie, wenn man das Wort Gottes liest und es das Herz packt und man sagt, ja, das ist Gott nicht wohlgefällig. Und man sichtet es und tut es beiseite. Hat man diese gleiche Erfahrung, das Wasserbad im Wort. Und weil wir das nicht tun oder zu wenig tun, sind wir oft in unserem Auftreten stickig, wenn ich das Wort benutzen darf. Verstehen Sie mich? Sie wissen, wie ich das meine. Wir sind nicht frisch. Wir sind irgendwie so ein bisschen steif wie die, ich will es nicht böse sagen, aber die Pharisäer nicht, wie ich mir die Pharisäer vorstelle. Das sollte, je älter man wird, umso frischer werden bei uns. Denn es heißt, bis zum hohen Alter, wenn man das tut, wird man Frucht tragen. Und Frucht ist auch was Schönes. Frucht tragen, nicht wahr? Das sehe ich so gern. Und so war es bei Daniel. Daniel hat das gewusst und erfahren. Jetzt lesen wir das zu Ende. Geh, Daniel. Nee, ich lese vorher ein bisschen. Er antwortete, geh, Daniel, denn die Worte bleiben verschlossen und versiegelt bis zur Endzeit. Viele werden gesichtet und gereinigt und geläutert werden. Aber die Gottlosen werden gottlos bleiben. Kein Gottloser wird dies verstehen. Ist das nicht eine tiefe Aussage? Der Mann, der das nicht erfahren hatte, der ohne Gott lebt, der wird es nicht verstehen. Der wird sagen, der Mann hat irgendwie einen Fimmel. Aber ist irgendwie gefühlsmäßig bedingt oder so etwas. Aber der einfach ein Shampoo genommen hat, wie ich gesagt habe, oder ins Meer gegangen ist, oder die Erfahrung des Wasserbades im Worte regelmäßig macht, der versteht, was ich sage. Stimmt oder stimmt's nicht? Ja, so ein halbherziges Ja, das nicht wahr? Aber ich finde, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man die Freude hat, das zu tun. Und wissen Sie, warum die Gemeinde Gottes so, ich benutze das Wort noch einmal, stickig ist? Ein Zimmer ohne offenes Fenster, nicht wahr? Stickig. Man kann sich nicht richtig freuen, man muss Platz haben. Wissen Sie, woher das kommt? Ich habe den Eindruck, sehr viele Leute das Wort Gottes lesen, weil es sich geziemt, das Wort Gottes zu lesen, in gewissen Kreisen, zum Beispiel in der Matthäusgemeinde. Ich weiß es nicht, aber ich habe so das Gefühl. Menschen, die wirklich sich frisch halten wollen im Wort Gottes, wissen Sie, sie lesen es bei jeder Mahlzeit. Ich will kein Gesetz aufrichten. Aber wenn Hunger da ist, nur ein Wort aus Gottes Wort zu nehmen, ist es sehr wichtig, dass nachdem man das Essen eingenommen hat, dass man die geistliche Speise zu sich nimmt. Wir haben jetzt 36 Jahre, meine liebe Frau und ich, mit allen Kindern, jede Mahlzeit, immer, eine Dosis des Wortes Gottes gehabt und das erquickt und erfrischt. Und das läutet uns und sichtet uns. Denn wenn man das Wort Gottes weiß und dann tut, dann wird man dadurch erquickt. Jeden Tag was Neues. Und das hält uns jung. Lesen wir jetzt fertig, denn meine Zeit ist dahin. Die Gottlosen werden es aber nicht verstehen, aber die Weisen werden es verstehen. Von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Sie müssen das nachschlagen, was das bedeutet. Das ist eben eine Zeit in der Endzeit der Versuchung. Wohl dem, der ausharrt, und 1335 Tage erreicht, also nach dieser Zeit der Drangsal. Nachdem das alles vorbei ist, kommt das letzte Grußwort an Daniel. Und ich möchte aufhören heute Abend mit dem letzten schönen Grußwort an Daniel. Du aber, Daniel, geh hin und ruhe. Die Gottseligen ruhen von ihren Werken. Und ihre Werke folgen ihnen nach und sie freuen sich, bei Jesus zu sein und freuen sich auf die Auferstehung, die Ausauferstehung mit Jesus um mit ihm zu herrschen in aller Ewigkeit. Denn wir sind gebaut worden, mit Christus zu herrschen in seinem Paradies, das er auf Erden und im Himmel baut. Wir sind gebaut worden für das. Und dann sind die Kelche, die Gefäße, die wir sind, richtig benutzt worden, wenn wir das tun. Du aber gehe hin und ruhe. Du wirst in deinem Erbtal erstehen am Ende der Tage. Dann Vers 3 noch einmal. Die Weisen aber werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die viele zur Gerechtigkeit geführt, wie die Sterne, immer und ewiglich. Amen. Wir beten zusammen. Ich danke dir, Herr Jesus, für das gute Wort, das wir gelesen haben. Ich danke dir, dass du uns das Wort bewahrt hast. Hilf du uns nicht vernachlässigen, sondern beherzigen, zu Herzen nehmen und tun. Segne du diese Gemeinde. Segne du die Austeilung deines Wortes. Segne du das Tun deines Wortes hier. Und der Herr Jesus, hilf du uns, viele zur Gerechtigkeit zu führen, dass wir glänzen können, immer und ewiglich, wie die Himmelfeste an dem Tage. So sei du bei einem jeden hier und wach du über uns und zwischen uns, bis wir uns wiedersehen. Amen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mir die Freiheit erlauben, Ihnen etwas vorzustellen, was ich bis jetzt nie getan habe. Zu meinem 70. Geburtstag, ich bin noch nicht 95, wie einige mich gefragt haben, hat man mir zu meiner Ehre ein Buch geschenkt. Ich habe es nicht geschrieben, andere haben es für mich getan, sonst muss ich immer meine eigenen Bücher allein schreiben. Aber andere haben es ausnahmsweise nach 70 Jahren für mich getan. Es heißt Ansätze zu einem neuen Denken. Es sind einige Exemplare hinten für diejenigen, die sich dafür interessieren. Es ist zu meinem 70. Geburtstag geschenkt worden und ich möchte Ihnen das sagen. Das zweite ist, dieses Buch, das die Prinzipien wiedergibt, wie man die Wunder verstehen kann, wie das Wunder der drei Männer im Feuerofen. Das Verständnis für diese Dinge ist von dem Verständnis der Dimensionenlehre abhängig. Und dies ist ein Buch über Dimensionenlehre, was die Dimension des Himmels ist, was die Dimension des Paradieses ist, dann heißt die Demission des wissenschaftlichen Materialismus. Ist für Wissenschaftler geschrieben und zirkuliert sehr breit und weit in der DDR, wo sie Mühe haben, und auch in Polen, wo sie Mühe haben mit dem marxistischen Materialismus. Und das erste Buch, das ich geschrieben habe, und gedeiht noch fröhlich, es ist 17 oder 18 Auflagen hat es erlebt, Herkunft und Zukunft des Menschen, da habe ich gesagt, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Alles dort auf dem Tisch. Vielen herzlichen Dank und vielen Dank für den Genuss, den ich gehabt habe, mit meiner lieben Frau, mit der Matthäusgemeinde reden zu dürfen. Vielen herzlichen Dank.